Von dem Alter. Ich kann die Art, wie wir die Dauer unseres Lebens schätzen, nicht billigen. Ich sehe, dass die Weisen dieselbe, wenn man der gemeinen Meinung nachgehen will, sehr verkürzen. Wie, sagt der jüngere Cato zu denjenigen, die ihn sich zu ermorden abhalten wollte, bin ich denn jetzt in einem Alter, da man mir vorwerfen kann, ich verließe das Leben zu bald? Und er war doch nicht älter als 48 Jahre. Er hielt dieses also für ein reifes und hohes Alter, weil er bedachte, wie wenig Menschen dazu gelangen. Diejenigen, die, ich weiß nicht von was für einem sogenannten natürlichen Laufe, der ihnen einige Jahre darüber verspricht, reden, würden denselben vollenden, wenn sie einen Freibrief hätten, der sie vor einer großen Menge Zufälle sicherte, denen jeder von uns natürlicherweise ausgesetzt ist und die diesen Lauf, den sie sich versprechen, unterbrechen können. Was für eine Torheit ist es nicht, dass wir auf die Abnahme der Kräfte warten, die das höchste Alter mit sich bringet und unserem Leben dieses Ziel setzen, da doch diese Todesart die allerseltenste und ungewöhnlichste unter allen ist? Wir nennen sie allein natürlich. Eben als ob es wieder die Natur wäre, wenn ein Mensch den Hals stürzt oder in einem Schiffbruche ersäuft oder von der Pest und vom Seitenstechen hingerissen wird. Und als ob uns unsere ordentliche Beschaffenheit nicht allen diesen Ungemächlichkeiten aussetzte. Wir wollen uns also nicht mit diesen schönen Worten schmeicheln. Man könnte allenfalls dasjenige eher natürlich nennen, was sich bei allen ereignet, gewöhnlich und allgemein ist. Vor Alter sterben ist ein seltener, besonderer und außerordentlicher Tod. Und eben deswegen so viel weniger natürlich als die anderen Arten des Todes. Dies ist die letzte und äußerste Art zu sterben. Je entfernter sie von uns ist, desto weniger dürfen wir uns Hoffnung darauf machen. Sie ist zwar das Ziel, welches wir nicht überschreiten werden und welches uns das Gesetz der Natur vorgeschrieben hat, aber es erteilt uns auch sehr selten das Vorrecht, so lange zu leben. Dies ist eine Ausnahme, die es aus besonderer Gunst mit einem einzigen in einer Zeit von 2 oder 3 Jahrhunderten machet, indem es ihn aller Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten entlediget, die es in dieser langen Laufbahn eingeschoben hat. Also ist meine Meinung, wir sollten das Alter, zu welchem wir gelanget sind, als ein Alter betrachten, zu welchem wenig Leute gelangen. Weil nach dem ordentlichen Laufe die Menschen dasselbe nicht erreichen, so ist dieses ein Zeichen, dass wir ziemlich weit voraus sind. Weil wir die gewöhnlichen Grenzen überschritten haben, welche das wahre Maß unseres Lebens sind, so dürfen wir uns keine Hoffnung machen, viel weiter zu kommen. Nachdem wir so vielen Gelegenheiten zu sterben entgangen sind, bei welchen wir die Menschen hinfallen sehen, so müssen wir billig erkennen, dass ein außerordentliches Glück wie dieses ist, das uns erhält und das ganz ungewöhnlich ist, nicht lange währen kann. Es ist sogar in den Gesetzen ein Fehler, dass sie auf diese falsche Einbildung zielen. Sie erklären einen Menschen nicht vor dem 25. Jahre fähig, seine Güter selbst zu verwalten. Und kaum behält er gleichwohl sein Leben so lange. August schnitte 5 Jahre vor den alten römischen Verordnungen ab und erklärt sich, dass es genug wäre, wenn ein Richter 30 Jahre alt wäre. Servius Tillus sprach die Ritter, wenn sie über 47 Jahre waren, von Kriegsdiensten frei. August setzte dieses auf 45 Jahre herunter. Mir scheint es nicht ratsam, Leuten vor dem 55. oder 60. Jahre den Abschied zu geben. Meine Meinung wäre, man sollte uns in dem gemeinen Wesen so lange brauchen und beschäftigen, als möglich wäre. Allein ich finde auf der anderen Seite den Fehler, dass man uns nicht bald genug zu Verrichtungen angewöhnet. August wurde in seinem 19. Jahre Richter der ganzen Welt und befiehlt doch, dass einer 30 Jahre alt sein soll, ehe er nur von dem Platze einer Dachrinne urteilen darf. Meinesteils halte ich dafür, dass sich unsere Seelen schon in unserem 20. Jahre genugsam entwickeln und alles versprechen, wozu sie künftig hin imstande sein werden. Niemals hat eine Seele, die in diesem Alter nicht deutliche Anzeichen ihrer Stärke gegeben hat, in der Folge einen Beweis davon abgelegt. Die natürlichen Gaben und Tugenden zeigen entweder zu dieser Zeit oder gar niemals, was sie Lebhaftes und Schönes haben. Ich denke, unter allen schönen menschlichen Handlungen, die mir bekannt geworden sind, von was Art sie auch sein mögen, wären sowohl in den alten als auch neueren Zeiten deren mehr vor dem 30. Jahre als nach diesem verrichtet worden. Ja, sogar öfters von eben den Personen. Kann es nicht mit vollkommener Gewissheit von den Taten Hannibals und des Scipio, seines großen Feindes, sagen? Sie haben die schönste Hälfte ihres Lebens hindurch den Ruhm genossen, den sie sich in ihrer Jugend erworben haben. Sie waren hernach in Ansehen aller anderen, aber keineswegs in Ansehung ihrer selbst große Männer. Meinesteils glaube ich gewiss, dass seit diesem Alter mein Geist sowohl als mein Leib mehr abgenommen als zugenommen haben und mehr hinter sich als vor sich gegangen sind. Es ist möglich, dass bei denjenigen, die ihre Zeit wohl anwenden, die Wissenschaft und die Erfahrung mit dem Leben wächset. Aber die Lebhaftigkeit, die Fertigkeit, die Standhaftigkeit und andere noch wichtigere und wesentlichere Gaben vergehen und werden nach und nach matt. Bald altert der Körper zuerst, bald aber die Seele. Und ich habe Leute gesehen, die eher ein schwaches Gehirn als einen schwachen Magen oder schwache Beine bekommen haben. Dieses Übel ist desto gefährlicher, je weniger es diejenigen, welche damit befallen sind, wahrnehmen und empfinden. In diesem Stücke beschwere ich mich über die Gesetze, nicht, dass sie uns zu lange an der Arbeit lassen, sondern dass sie uns zu späte dazu gebrauchen. Mich dünket, wenn ich die Schwäche unseres Lebens betrachte und wie viel gemeinen und natürlichen Klippen dasselbe ausgesetzt ist, man sollte keinen so großen Teil davon auf die Geburt, auf den Müßiggang und auf die Lehrjahre verwenden.